Also tatsächlich sagen wir, die Unternehmerfamilie muss in diesen Zusammenhängen zur Organisation werden und darf nicht Familie bleiben in diesen Zusammenhängen. Also unter Weihnachtsbaum, Ostern oder bei der Taufe oder so ist die Familie. Aber wenn sie sich professionell als Unternehmerfamilie aufstellt, dann ist die Organisation. Und dann kann man eben sagen, jetzt ist eben hier nicht Familienthematik drin. Und natürlich ist es nicht reibungsfrei am Anfang, weil sich das erstmal wie ein Implantat anfühlt, was gar nicht zu der Familienlogik passt. Also das ist natürlich die schwierigste aller Entscheidungen, jemanden auszuschließen aus so einer Gemeinschaft. Aber in letzter Konsequenz muss die professionelle Unternehmerfamilie diesen Fall auch strukturiert haben. Wenn man so eine Konsequenz, also einen Ausschluss, einen temporären Ausschluss ausspricht, dann muss man eines machen, das ist ganz wichtig. Wenn man jemanden ausschließt, den man eigentlich ja drin haben will, dann muss man im Moment des Ausschließens sich als Gemeinschaft Gedanken machen, wie holen wir den wieder zurück? Weil sonst ist es ganz schwer, den jemals wieder als vollwertig angesehenes Familienmitglied zu betrachten. Deshalb muss man diese Sache ganz, ganz, ganz vorsichtig und mit Augenmaß betrachten.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich auch eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Ausbilderin für systemische Führung und Beratung und Autorin unter anderem des Wirtschaftsbestsellers The Real Book of Work. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, und ich sag gleich herzlich willkommen zu Tom Rüsen. Lieber Tom Rüsen, du bist Founder und Chairman der WIFO Stiftung und hier schon bekannt im Podcast aus vielen vorigen Episoden zum Thema Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Und ich danke dir sehr, dass du heute wieder hier bist und dein sehr, sehr wertvolles Wissen mit unseren HörerInnen teilst. Ja, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen und ich wünsche dir ein frohes neues Jahr, liebe Christine.
Ja, danke. Das ist ein guter Auftakt, denn ich wollte dich gerade fragen, wie bist du denn ins Jahr gestartet?
Tatsächlich sehr schön und sehr anders, als ich es gewohnt war, denn ich war in Südspanien und dort feiern die doch ganz anders Silvester, als wir das kennen. Ne, dort trifft man sich um 12 Uhr auf einem Marktplatz und isst zu jedem Gongschlag eine Weintraube,
Weintraube, genau,
die pro Monat sozusagen, und wir sind gar nicht so schnell hinterhergekommen, also spätestens nach der siebten fand ich das schwierig, die zu kauen. Ich glaube, die muss man einfach direkt runterschlucken. Also mir war das sehr schwierig, aber es war total schön, vor allen Dingen, weil die richtige Feierlichkeit geht dann so um 1, halb 2 erst los, bis 6 Uhr morgens. Also die Spanier können vieles, aber sie können vor allen Dingen eins besonders gut feiern. Ja,
ja.
sehr nette Menschen. Wenn man Spanisch kann, was ich Gott sei Dank tue, dann ist das eine ganz tolle Sache dort.
Ja, super. Ja, ich habe das auch mal erlebt tatsächlich. Mir ging das genauso mit den Weintrauben, jetzt wo du das erzählst. Ich habe die auch nicht rechtzeitig runtergekriegt. Und genau, und dann gibt es ja auch noch diese Feier und diese Umzüge, auch zum 6. Januar. Ich weiß nicht, ob du das auch noch mitbekommen hast.
Absolut. Feliz Reyes, ne?
Ja.
Da ist nämlich auch das Weihnachtsfest ganz anders, ne? Die
Genau.
großen Geschenke gibt es eben erst am 6. Januar, und Weihnachten, Papa Noel, ist da eigentlich eher kleiner geschrieben. Ja.
Ja, schön. Dann kommst du voller Erlebnisse zurück und startest in ein Jahr. Mit welchen Themen willst du dich denn dieses Jahr besonders beschäftigen? Hast du da schon dir was vorgenommen?
Auf jeden Fall. Also wir arbeiten gerade an der Stiftung dabei, ein bisschen unseren Fokus zu verbreitern. Ja, wir wollen uns noch mit neuen Forschungsfragestellungen beschäftigen, auch noch weiter auch die Praxisbezogenheit von Family Business Forschung unterstützen. Das wollen wir noch in einem größeren Umfang machen, als wir das in der Vergangenheit bisher getan haben. Und eine Sache, die uns als Organisation jetzt intensiv beschäftigt, ist die strukturelle Nutzung von KI in unserer Organisation. So, und das ist etwas, das muss man ganzheitlich angucken, mit dem Team. Und da habe ich jetzt verschiedenste Workshops geplant. Also das wird ein interessantes Jahr. Ich weiß nicht, wo wir am Ende rauskommen, aber wir werden uns da ganzheitlich mit auseinandersetzen.
Ja, du, spannend. Ich bin, werde das sehr interessiert verfolgen, was ihr da alles so macht. Ja, wir setzen heute fort unsere Reihe zum Wittener Modell der Familienstrategieentwicklung. Und ja, für alle, die jetzt vielleicht sich hier erst bei diesem Thema dazuschalten, das Modell basiert auf Analysen von zum Beispiel etablierten Familienmanagementsystemen und Familienverfassungen und natürlich auf jede Menge Forschungsprojekte des Wittner Instituts für Familienunternehmen oder kurz WIFU. Und dieses Wittner Modell der Familienstrategieentwicklung umfasst 12 Themenfelder. Man könnte auch sagen, es sind 12 Schritte, die man geht und die auch eben aufeinander aufbauen können oder sollten. Und jeder Baustein behandelt eine bzw. mehrere zentrale Fragestellungen. Und diese Fragestellungen sollten im Idealfall durch die Unternehmerfamilie geklärt werden. So, und da haben wir uns in den letzten Podcast-Episoden hier bereits durchgearbeitet, durch die Themenfelder 1 bis 9. Und heute geht es weiter mit den Themenfeldern 10, 11 und 12. Hoffentlich schaffen wir es heute alles. Und Themenfeld 10, da geht es jetzt nun um die Frage nach dem Familienmanagementsystem. So, und jetzt mal so für Einsteiger, lieber Tom, Familienmanagementsystem. Das ist jetzt ja erstmal so ein Begriff. Mal angenommen, man hat jetzt wirklich die vorigen Podcasts nicht gehört. Nimm uns doch kurz mal mit, sodass man andocken kann. Worum geht es denn dabei nun eigentlich?
Ja, also wir haben ja in den bisherigen Folgen uns mit sehr unterschiedlichen inhaltlichen Themen beschäftigt, mit Werten, mit dem Verständnis, wer gehört zur Unternehmerfamilie dazu, wer darf im Unternehmen unter welchen Bedingungen mitarbeiten, wie wollen wir die Eigentümerrolle definieren und Kontrolle üben, wie wollen wir das miteinander organisieren, Kommunikations- und Konfliktregeln und unsere Haltung und den Umgang mit Vermögen. Ja, das waren alles, ich sag mal, inhaltliche Themen, wo man eigentlich so, ich sag mal, den Kurs setzt und klärt, was ist unsere Haltung dazu und wie wollen wir bestimmte Prozesse der Entscheidungsfindung oder sowas regeln. Das, was jetzt kommt in den Kapiteln 10, 11 und 12, ist eigentlich eher, wie operationalisieren wir das? Ja, und das Familienmanagementsystem ist eigentlich die Umsetzung dessen, was man sich im Vorfeld vorgenommen hat. Also was meinen wir mit Familienmanagementsystem? Man sagt, okay, damit wir unsere Fragen, die wir den geschäftsführenden Gesellschaftern oder familienexternen Geschäftsführern gegenüber gut stellen können, stimmen wir uns vorher ab. Oder wir führen regelmäßig familieninterne Quartalsgespräche durch, damit wir familienintern mal gucken können, wie interpretieren wir die Zahlen. Das sind alles Themen, die man sich vorher definiert oder dass man den Zusammenhalt pflegt, haben wir ja auch diskutiert. Dazu muss man natürlich ein Familientreffen organisieren. Und das findet in diesem Familienmanagementsystem statt. Das heißt, man hat im Vorfeld vielleicht einen Familienkümmerer definiert, aber jetzt muss der sozusagen das System ans Laufen kriegen. Also, was ist Familienmanagementsystem in a nutshell? Das ist zum einen ein sogenannter Familienkalender. Das heißt, es scheitert sehr häufig bei größeren Familienverbünden daran, Termine langfristig zu definieren, weil dann plötzlich jedes Individuum einzelne Themen hat. Das heißt, man muss lange im Voraus sagen, da ist die Gesellschafterversammlung, da ist der Family Day, da ist die Halbjahres- oder Quartalsdurchsprache der Zahlen. Da wollen wir uns als Familie weiterbilden. Das besprechen wir gleich noch in Kapitel 11. Das muss man aber blockieren, weil sonst passt das bei der Vielzahl der Menschen, die da oftmals involviert sind, gar nicht in den Lebensrhythmus rein. Ja, bei jedem ist klar, was am 25.12. passiert. Da ist Weihnachten. Ja, und ich kenne viele Unternehmerfamilien, die das so geregelt haben, dass sie sagen, pass auf, wir haben immer dann und dann die Gesellschafterversammlung. Ja, wir haben immer über diesen Brückentag, Maiwochenende oder was auch immer, oder 1. Oktober, 3. Oktober, haben wir immer unseren Family Day oder mehrere Familientage, wo wir uns treffen. Und die sind einfach in Stein gemeißelt und die stehen einfach für alle Zeiten fest. Das ist immer genau das Wochenende. Und dann weiß jeder, dass er da nicht kann, ja, dass er da idealerweise eben keinen Urlaub reinplant oder keine Freundes-Motorradtour oder was auch immer. Ja, und damit einfach für alle Beteiligten diese terminliche Verfügbarkeit zur Verfügung steht. Das ist das eine, was das Familienmanagementsystem auszeichnet. Das klingt so einfach, ist aber in der Praxis sehr, sehr schwierig einzuführen. Mittlerweile, Gott sei Dank, sind fast alle Leute auch über ihre Smartphones in Teams oder in anderen Kalender-Organisations-IT-Systemen drin, sodass man das einfacher hinkriegt. Früher war das viel, viel komplizierter, wenn ich noch drüber nachdenke, wie das vor 5 oder 10 Jahren war. So, das ist das eine, also terminliche Verfügbarkeit. Das zweite Thema ist aber bei diesem Familienmanagementsystem.
Du bist auf der Suche nach einer Fortbildung in systemischer Organisationsgestaltung und Führung und hast auch Lust darauf, dass wir beide uns mal persönlich kennenlernen. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich, denn du kannst dich ab sofort anmelden zur Season 3 unseres Zertifikatskurses Organisationen gestalten, führen und beraten, der im Herbst 2025 in Berlin und teilweise remote an den Start geht. Unser einzigartiges Lehrkonzept garantiert dir, dass du deine Arbeit in der Praxis auf ein neues Niveau heben kannst. Du bekommst nicht nur einen Überblick über die State-of-the-Art Organisationsentwicklung und lernst Führung als Arbeit an der Organisation kennen, du hältst danach ein ganzes Paket an hilfreichen Illustrationen und Arbeitshilfen in der Hand, wie du sie gegebenenfalls schon aus unserem Bestseller The Real Book of Work lieben gelernt hast. Melde dich am besten direkt per Mail bei akademie@become-better.org oder kontaktiere mich über LinkedIn. Wir freuen uns auf dich.
Wie informieren wir uns eigentlich? Und da kommt das ganze Thema Kollaborationssysteme. Ja, also ob das jetzt Teams ist oder ob das Google Drive ist oder andere Plattformen, ja. Es gibt da auch spezielle Systeme für Unternehmerfamilien konzipiert, die zum Einsatz kommen, wo man Daten ablegen kann, wo man eigene Chat-Funktionen hat, wo man sozusagen einfach sich informiert und das in einem Hochsicherheitssystem. Weil hier geht es ja um persönliche Daten, die eben idealerweise nicht gehackt werden können oder nur ganz schwer gehackt werden können. Das ist ein großes Sicherheitsthema, wo viele Unternehmerfamilien das auch manchmal unterschätzen und das dann alles über E-Mail abwickeln wollen, die nicht verschlüsselt sind. Ja, also das ist ein Thema, also Datenablage, Informationen, Austausch, weil hier werden auch Kerndaten des Unternehmens abgelegt, sodass man das zur Verfügung hat. Das ist ein Trend der letzten, 5 Jahre, auch durch Corona, dass man feststellt, das postalisch alles zu machen, ne, den Gesellschafter Quartalsbericht oder sowas per Post noch zu schicken, das ist eigentlich mittlerweile ein Relikt aus der Vergangenheit. Das hat sich dramatisch verändert in den letzten Jahren. Da gibt es auch gute Software, wie gesagt, explizit auch für Unternehmerfamilien erstellt. Und da kann man dann eben dieses Thema Zugriff auf Daten, eine eigene Kalenderfunktion, aber auch Chatfunktionen, die eben gut geschützt sind, ablegen. Das ist sozusagen das Zweite. Also ich spreche jetzt mal von der Infrastruktur für dieses Familienmanagementsystem. Und das Dritte ist natürlich, dass man eben kontinuierlich dann als derjenige, der dafür verantwortlich ist, nachfasst, ob die vereinbarten Dinge stattfinden. Ja, und das ist sozusagen das etwas Mühselige für den Kümmerer, für den Familienrat oder für das Familiengremium, der dafür zuständig ist, weil man kann vieles vereinbaren, wenn sich nicht einer drum kümmert und das hinterher treibt, dann wird das sehr, sehr schwierig, weil in so einem Workshop oder bei so einer Verfassungserstellung sagen alle, na klar, machen wir, aber der Lebensalltag ist ein anderer und man muss das erst integrieren. Also ich will ein Beispiel sagen, sehr häufig sagt man, komm, wir machen einmal im Quartal freitags nachmittags einen Family Call, wo wir kurz drauf gucken, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Ja, das macht man in der Businesswelt sehr typisch, im Beirat oder in der Geschäftsführung. Und Gesellschafter kommen zu dem Schluss, dass es eigentlich klug ist, sich einmal im Quartal oder einmal im Halbjahr mit den Zahlen zu beschäftigen. Und dann gibt es sozusagen einen Bericht, der vorab verschickt wird und der wird dann familienintern besprochen. So. Wer kümmert sich jetzt darum, dass der Termin eingestellt wird? Ne? Wer kümmert sich darum, dass die Leute die Unterlagen erhalten? Und wer kümmert sich dann auch um die Moderation eines solchen Family Calls? Das ist am Anfang etwas Ungewohntes. In der Businesswelt ist es total normal, mit den Verwandten jetzt plötzlich sozusagen eine
Genau.
Agenda durchzuführen. Einer moderiert und sagt: Entschuldigung, liebe Christina, jetzt bist du nicht dran, du musst dich vorher melden. Ne? Jetzt ist erstmal dein kleiner Bruder dran und so weiter und so. Das sind so ganz triviale Dinge des Miteinander sich organisierens und professionell kommunizierens, ja, die da einfach stattzufinden haben, alles im Rahmen dieses Familienmanagementsystems. Also es ist sowohl das Thema Hardware im Sinne von, hat man eine entsprechende Software, hat man eine entsprechende Kalenderstruktur, ja, als auch eine Software im Sinne von Führung, Steuerung, Koordination dieser Familienaktivitäten, dieser Entscheidungs- und Austausch. Bedingungen. Das steckt alles hinter diesem Themenblock 10
Ja,
Familienmanagementsystem. Und
ja.
letzten Endes prüft man hier nochmal ab, haben wir eigentlich auch an alles gedacht? Haben wir auch alle mitgenommen? Wie wollen wir da die Ehepartner an welcher Stelle nochmal einbinden? Das wird dann sozusagen nochmal kritisch evaluiert, was man in den vorherigen Themenblöcken eigentlich sich erarbeitet hat.
Ja, genau. Das heißt, wir sind hier wirklich genau an diesem Thema dran. Die Familie, die Unternehmerfamilie wird organisiert, ja, sie wird professionalisiert und dadurch haben wir natürlich hier auch, ja, es mit erheblichen Spannungen zu tun, denke ich mal, ne? Weil das ist natürlich auch etwas, was immer wieder reflektiert werden muss, damit es nicht in sowas, reingerät wie, oh, das ist aber jetzt komisch, das wollen wir aber doch nicht und das ist uns jetzt hier doch, ich meine, ne, wir sind doch hier eine Familie. Also ich könnte mir vorstellen, das muss auch immer wieder gut besprochen werden, dass
Absolut.
ja, klar ist das anders als in anderen Familien und
Also ich
natürlich
sag
ist
mal,
das ungewohnt, ne, und wirft die Frage auf, sind wir denn dann hier noch Familie oder sind wir jetzt dann hier eben eine Organisation?
Also tatsächlich, jetzt spreche ich etwas theoretisch, sagen wir, die Unternehmerfamilie muss in diesen Zusammenhängen zur Organisation werden und darf nicht Familie bleiben. In diesen Zusammenhängen. Also unter Weihnachtsbaum, Ostern. Oder bei der Taufe oder so ist die Familie. Aber wenn sie sich professionell als Unternehmerfamilie aufstellt, dann ist sie Organisation. Und dann kann man eben sagen, jetzt ist eben hier nicht Thematik drin. Und wir können uns es eben nicht leisten, in diesen Zusammenhängen unprofessionell in Anführungsstrichen zu sein. Das ist genau der wichtige Schritt. Und das ist genau diese Aufgabe, zu nochmal jemanden auch dafür zu nominieren, der sorgt dafür, dass man eben professionelle Organisation ist. Ne? Und natürlich ist das nicht reibungsfrei am Anfang, weil sich das erstmal wie ein Implantat anfühlt, was gar nicht zu der Familienlogik passt. Ne? Wenn man das ein, zwei, dreimal praktiziert hat, dann merkt man einfach auch, okay, es ist gut, in dem Kontext sind wir jetzt eben andere. Ne, als in einem anderen Kontext. Und das ist einfach ein Entwicklungsschritt, sage ich mal.
Ja, genau. Und gleichzeitig kriegt man es natürlich nicht ganz weg, ne? Ich meine, da kommen wir gleich auch noch dazu. Wie geht man mit Störungen und so weiter um? Oder an einem nicht an Regeln halten, machen wir gleich. Aber jetzt hier an der Stelle, wenn man noch mal guckt, was ist eine Organisation, ne? Dann haben wir es natürlich hier auch sehr stark mit diesem ganzen Thema Mitgliedschaftsbedingungen zu tun. Und ne, Organisationen tun ja gut daran, ihre Mitglieder austauschbar zu halten, damit sie eben weiter erfolgreich operieren können. Das ist hier natürlich besonders brisant, die Frage der Mitgliedschaft in dieser Unternehmerfamilie oder in diesem Gesellschafterkreis. Denn ne, aber sag du gleich mal, wenn denn dann tatsächlich man zu dem Punkt kommt, da ist aber jemand unprofessionell oder da schadet uns gegebenenfalls jemand, dann könnte ich mir vorstellen, ist es trotzdem wesentlich komplizierter, sich dann von so einem Menschen zu trennen.
Absolut. Also das ist natürlich die schwierigste aller Entscheidungen, jemanden
Ja.
auszuschließen aus so einer Gemeinschaft. Aber in letzter Konsequenz muss die professionelle und professionelle Unternehmerfamilie diesen Fall auch strukturiert haben. Ja, da kommen wir ja später nochmal dazu, wie das denkbar ist. Aber im Kern muss sie Mitgliedschaft verändern können. Und um eines zu leisten, aus unserer Sicht, muss die Unternehmerfamilie Entscheidungen produzieren. Ja, das ist die Business-Kommunikation, die Geschäftskommunikation. Sie muss Entscheidungen herbeiführen und nicht ein Geborgenheitsgefühl erzeugen. Ja, wobei die Unternehmerfamilie, wenn sie nur auf Entscheidungsfähigkeit geht, dann wird sie ihre Mitglieder auf Dauer verlieren, weil sie sagen, was soll ich da? Na, dann will ich mein Geld nehmen und gehen. Also sie muss auch ein bisschen mehr leisten als eine reine Arbeitsorganisation, aber sie braucht Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit braucht auch verlässliche Regeln. Und verlässliche Regeln bedeuten eben auch, was machen wir eigentlich, wenn ein Näher, ein Nie sich an unsere Systemregeln nicht hält? Dann, weil das beobachten ja alle und sagen, Moment mal, wir gehen jetzt eigentlich damit um, dass schon wieder der Cousin oder die Cousine da in den Gazetten auftaucht, obwohl wir doch gesagt haben, wir wollen hier den Namen der Familie und der Firma nicht in Verruf bringen. Ja, also da braucht es ganz klare Prozesse und das ist eben ein wichtiger Bestandteil für das Funktionieren eines solchen Systems.
Ja, und darum geht es ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich meine, dieses sich häufig sehen oder eben, ne, wie du schon gesagt hast, das Treffen immer rund um den Maifeiertag oder. Es dient ja auch dazu, dass man eben mehrere Begegnungen schafft und eben dort auch einfach ausgehandelt wird. Wie arbeiten wir hier zusammen? Was können wir voneinander erwarten? Was erwarten wir aber einfach auch, ne? Und das reicht ja nicht, wenn man sich da ab und zu mal sieht oder ab und zu mal spricht, sondern das ist echt Arbeit und muss eben über mehrere Treffen sichergestellt werden, oder?
Absolut. Eine Gemeinschaft, die auf Dauer angelegt ist, ist ja was anderes als ein Club, in dem man ein- oder austreten kann. Und das heißt, dieses, wir wollen doch in the long run generationsübergreifend zusammenbleiben, das kann man nicht mehr erwarten, wie das häufig in der Vergangenheit der Fall ist. Wir sind doch Familie und so weiter. Da muss man wirklich, wie du sagst, harte Arbeit reinstecken. Und das kostet Zeit und das sind Aushandlungsprozesse und da muss man eben auch den ein oder anderen Feiertag oder Wochenendtag bereit sein, für zu investieren. Ne? Tue ich das nicht, fliegt einem dieses System irgendwann um die Ohren. Das ist überall sichtbar. Ja.
Vielleicht noch mal so von der Seite drauf geschaut, wie ist denn das eigentlich mit so Mikropolitik in solchen Unternehmerfamilien? Oder wie ist denn das mit so einer Cliquenbildung? Oder also ich könnte mir vorstellen, das gibt es da ja auch alles. Ne? Also klar, es gibt die Clans unter Umständen, es gibt die verschiedenen Zweige, aber es gibt ja vielleicht auch darüber hinaus noch Leute, die verstehen sich dann einfach besser und andere nicht so gut. Und werden solche Dynamiken dann auch bei solchen Treffen oder ist das in irgendeiner Weise bearbeitbar? Oder ja, muss man sich damit einfach irgendwie abfinden, dass das auch noch im Hintergrund wirkt?
Also, das hängt ein bisschen von den Familienstrukturen ab, was du ansprichst. Wir hatten es ja schon bei dem Thema Stammesbildung, ne, bei dem Thema Großfamilienlogik. Es gibt immer Interessensgruppen und meistens laufen die entlang entweder von Familien, Teilen. Also, ein Bruder ist einem doch dann im Zweifel näher als der Cousin oder sowas. Ja, das ist sozusagen die eine Linie. Die zweite Linie kann sein anhand von Generationen. Ja? Oder die dritte Linie könnte sein, die im Geschäft mitarbeiten versus die, die eigentlich nicht aktive Gesellschafter sind. Ja, so und diese Interessensgruppen, das sind ganz normale, erwartbare, sozial dynamische Prozesse. Und der Familienmanager im Familienmanagement muss das nicht als Borniertheit, Boshaftigkeit oder nicht Teamplayer sein, einzelner Personen werden, sondern sagen, hey, das ist eine ganz erwartbare, ganz typische Gruppendynamik in diesen Unternehmerfamilien. Und wie geht man damit um? Und deshalb ist es eben auch so wichtig, wie wir schon im vorherigen Podcast angesprochen haben, dass die Leute entsprechend geschult sind, ja, dass sie eine systemische Perspektive einerseits einnehmen können, aber andererseits eben auch gruppendynamische Prozesse erkennen und eben rauskommen aus der Zuschreibung, oh, der doofe Cousin schon wieder. Ja, das ist eine ganz wichtige Bedingung, diese Themen zu benennen, zu erkennen, aber dann eben auch mit den entsprechenden kommunikativen und moderativen Kompetenzen zu behandeln und zu bearbeiten.
Okay, super. Ja, ich halte mal inne mit meinen Fragen, denn wir wollen ja heute fertig werden.
Richtig, genau.
Und deswegen gehen wir jetzt mal zu Themenfeld Nummer 11. Und hier geht es um den Aufbau von Gesellschafterkompetenz. Auch das hatten wir schon mal besprochen, auch als es um die Nachfolge ging, dass es ja teilweise auch schon sehr, sehr früh losgeht, den Nachwuchs eben an das Unternehmen heranzuführen, dass es natürlich auch immer um die Frage geht, willst du das überhaupt mal machen? Und aber natürlich auch um die Frage geht, kannst du das überhaupt? Ja, also entspricht das überhaupt deinen Talenten? Welche Unterstützung, welche Entwicklung braucht es dort? Ja, freue mich natürlich hier auf deine Perspektive auf das Thema.
Genau, also das, was wir besprochen hatten, war im Hinblick zum Beispiel auf eine operative Mitarbeit oder wenn ich irgendwie eine Verantwortung übernehmen will in einem Steuerungsgremium, in einer, in einem Beirat oder wie gesagt in einer geschäftsführenden Rolle. Das hat, was ich sag mal, mit einer Vorbereitung auf eine Führungsrolle zu tun. Das, was wir jetzt hier unter dieser Gesellschafterkompetenz im Besonderen uns anschauen, sind eben die Fragen, was macht denn der einzelne Gesellschafter, der jetzt vielleicht gar nicht in einem Firma tätig ist, sondern der da ein-, zweimal im Jahr zu Familienveranstaltungen geht und aber in der Gesellschafterversammlung eine Entscheidung treffen muss. Und hier ist es eben ganz wichtig, man kann bei der Komplexität der Entscheidungen eigentlich nicht davon ausgehen, dass eine Familie ohne eine entsprechende Ausbildung und sich Weiterbildung in der Lage ist, das dauerhaft zu meistern. Und wenn, ganz klar, wenn es keine Gesellschafterkompetenz gibt, und da muss man dann nochmal abstufen, da gehe ich gleich ein, dann ist die Familie irgendwann komplett abhängig von externen Dritten, die sie berät und die dann Informationen vorfiltert und Meinungen sozusagen reinbringt. Ja, also die nicht kompetent ausgebildete Eigentümerfamilie ist eigentlich maximal abhängig von externen Ratgeberstrukturen und maximal abhängig, dass diese Ratgeber es dann auch wirklich gut mit der Familie meinen und nicht persönliche Interessen verfolgen. Das muss jeder Unternehmerfamilie einfach klar sein. So, jetzt ist es natürlich auf der anderen Seite nicht so, dass alle alles gleichermaßen können und wissen müssen. Also wir haben mal ein Bild entwickelt, wo wir sagen, eigentlich muss man das wie Führerscheinklassen unterscheiden, ja. Also nicht jeder muss einen LKW-Führerschein haben oder einen großen Motorradführerschein, aber jeder sollte mindestens, wie wir sagen, einen Moped-Führerschein, also Grundlagen der Verkehrsregeln, sage ich jetzt mal, kennen. Ja, und je nach oder genau, oder das Seepferdchen machen, genau, wenn man es in diesem Bild hat. Also ein Seepferdchen müsste jeder schon machen, vielleicht sogar den, was kommt danach, den Freischwimmer.
Freischwimmer, glaube ich.
Ja?
Ne?
Ja. So, aber wenn man dann weiter hinaus will ins Meer, dann muss man sozusagen schon mehr bieten können. Ja, so, das ist eigentlich das Konzept dahinter, dass sich die Familie systematisch fragt, was müssen wir eigentlich können und wissen, um intelligente Entscheidungen zu treffen. So, und da, ich sage gar nichts gegen Ratgeberstrukturen. Ja, nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Das ist absolut wichtig und gut. Aber dass man sich selber als Eigentümergemeinschaft bestimmten Themen widmet. Also sagt, lass uns mal überlegen, was ist eigentlich unsere Perspektive auf Nachhaltigkeit? Was ist unsere Perspektive auf KI? Was ist unsere Perspektive auf Internationalisierung? Was ist unsere Perspektive auf New Work, was auch immer, dass die Eigentümer eine Haltung entwickeln und sagen, okay, das sehen wir als richtig an, ja, das und das auch kompetent reflektieren können. Ja, das ist ja das Entscheidende, weil sie bekommen ja Entscheidungsvorlagen von einer Geschäftsführung, von einem Aufsichtsgremium und da müssen sie eine Fähigkeit haben, das kritisch reflektieren zu können. Ein Kollege von mir hat das mal so schön beschrieben, sie müssen nicht Künstler werden, aber sie müssen Kunst von Kitsch unterscheiden können. Ja? Und ich glaube, das ist da sehr, sehr treffend mit beschrieben.
Mhm, ja. Und wenn jetzt eine Familie, also sagen wir mal, es ist ja, wenn man jetzt an große Unternehmerfamilien denkt, okay, da lässt sich das wahrscheinlich ganz gut organisieren. Da sagt man, okay, man kauft sich da auch gewisse Aus- und Weiterbildungsprogramme ein oder so. Aber mal angenommen, das ist jetzt eine kleinere Unternehmerfamilie. Wo können die denn hingehen? Also wo kann man denn sowas eigentlich erwerben, solche Gesellschafterkompetenzen?
Ja, also da gibt es tatsächlich mittlerweile auch ein sehr breites Angebot. Ja, natürlich das von uns entwickelte an der Universität Wittenherdecke oder die von uns regelmäßig durchgeführten Veranstaltungen, Kongresse von der WIFU-Stiftung. Aber da gibt es auch von anderen Anbietern aus meiner Sicht recht gute Bildungsmöglichkeiten. Also die Möglichkeit, sich auszubilden als Eigentümer, als Gesellschafter oder weiterzubilden, ja, die sind so umfangreich wie noch nie zuvor. Ja. So wie im nationalen als auch im internationalen Bereich. Es gibt Executive MBA-Kurse zum Thema Family Business an Hochschulen und Business Schools im Ausland. Also da gibt es einiges mittlerweile, Gott sei Dank. Und das ist auch relativ einfach recherchierbar. Ja, also da kann man eine Menge machen. Meiner Erfahrung nach scheitert es weder am Angebot noch an den finanziellen Ressourcen der Unternehmerfamilien. Es scheitert leider immer noch und immer wieder daran, an der Bereitschaft, Zeit einzusetzen. Ja, wir haben mal eine Studie durchgeführt, wo wir gefragt haben, wie viele Tage im Jahr seid ihr eigentlich bereit, explizit für eure Kompetenzentwicklung aufzubringen. Und so ein Familienwochenende ist ja oftmals auch mit entsprechenden Inhalten sozusagen bestückt. Ne? Also das heißt, da kommt dann jemand, erzählt was über Innovation. Das können ja auch Top-Manager aus dem eigenen Hause sein. Also da gibt es ja sehr, sehr viel Erfahrung, die man da eben auch aus dem eigenen Familienunternehmen direkt anzapfen kann. Und aus der Studie kam heraus, dass man sich im Durchschnitt, also dass ein Großteil der Unternehmerfamilien maximal 2 Tage im Jahr investiert. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wenn ich ein professioneller Eigentümer sein will, komme ich tatsächlich mit 2 Tagen im Jahr, ne, komme ich damit eigentlich hin? Wenn ich mir mal überlege, was im letzten Jahr alles für Dynamiken im unternehmerischen Umfeld passiert sind, da kann ich mir kaum vorstellen, dass ich da mit 2 Tagen aufs Jahr gerechnet ausreichend mich informiere, weiterbilde, in die Diskussion gehe. Also ich denke, da muss man mindestens den doppelten, wenn nicht sogar den dreifachen Wert ansetzen, wenn man sich wirklich professionell informieren will und vernünftig auch auf sein Eigentum schauen will. Ne? Es mangelt leider, muss ich sagen, daran, dass nicht wahrgenommen wird, wie wichtig das hier für das Gelingen und für die Zukunftsfähigkeit ist, weil dann ist doch ne, das Wochenende oder die, keine Ahnung, Urlaubsreise oder was auch immer steht im höheren Kurs. Eine Familienunternehmerin hat das mal ganz treffend ausgedrückt und gesagt, wenn wir nur 10% der Zeit unserer Gesellschafter einsetzen würden, die sie für ihr privates Hobby verwenden, wenn sie die 10% dieser Zeit, die sie fürs Hobby verwenden, in ihre Gesellschafterkompetenz entwickeln würden, dann wären wir die professionellste Unternehmerfamilie der Welt. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Also wenn man wirklich guckt, was habe ich für ein Hobby, wie viel Zeit setze ich da pro Tag, pro Woche, pro Monat ein und sage, 10% davon setze ich jetzt ein und höre mir zum Beispiel hier den Lea-Podcast an. Ja, oder was auch immer. Dann merkt man, dass da doch ganz viel Potenzial nach oben theoretisch zur Verfügung steht. Also es ist nicht eine Sache, die Leute schaffen es zeitlich nicht, sondern es ist eine Willensfrage.
Ja. Jetzt, was mich auch noch mal interessieren würde, weil vielleicht fragen sich das einige jetzt auch so beim Zuhören. Ich meine, das eine ist ja so diese wirklich Grundbesolung. Ja, klar, da kann ich ein MBA machen. Vielleicht will ich aber so viel Zeit jetzt auch nicht investieren, ne? Also vielleicht reichen dann auch mal so ein paar Wochenendseminare. Und das andere ist aber ja das Unternehmensspezifische. Ich meine, wie will man denn gute Entscheidungen treffen für das eigene Unternehmen, wenn man da nicht wirklich tief drinsteckt im Markt, ja? Oder was beschäftigt die Kunden? Welche Entwicklungen gibt es da? Und ich meine, du hast vorhin so generelle Themen angesprochen, die sind ja so übergeordnet, ja? Also was macht man mit New Work oder was macht man mit KI? Aber was ist eigentlich bei uns im Unternehmen gerade los? Also das muss ja dann auch für die, die das dann hinterher umsetzen, zum Mäusemelken sein, wenn sie irgendwie merken, da werden gar keine informierten Entscheidungen getroffen, sondern so aus dem Bauch raus oder so.
Genau.
Das ist ja, das macht einen ja nahezu verrückt dann,
Aber
ne?
das
Weil man muss
meinte
es ja
ich.
dann
Ja,
ausbaden, ja.
absolut. Und das ist für familienexterne, hochprofessionelle Geschäftsführer die größte Frustrationsquelle, dass sie sich da 24/7 Gedanken machen, wie sie den Laden unter schwierigen Bedingungen erfolgreich machen. Und dann haben sie auf der anderen Seite Eigentümer, die vielleicht die Unterlagen gar nicht gelesen haben. Na, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber wie kann man sich da weiterbilden? Also da gibt es ganz einfache Sachen. Das eine ist so, ich sag mal, Basiswissen jetzt über Seminare und so weiter. Aber das Wichtigste ist ja eher die Strategiefähigkeit, für das Familienunternehmen zu entwickeln. Also zu sagen, wohin entwickelt sich unser Unternehmen, wohin entwickelt sich unser Markt, wohin entwickelt sich unser Geschäftsmodell, ne, was gibt es da für Dinge, da strategisch das sehen zu können oder Trends, innovative Trends oder Möglichkeiten, die eine KI schafft und. Und da kann man, wie ich gerade schon angedeutet habe, sehr gut auf das vorhandene Know-how im Unternehmen auch setzen. Aber dann muss man eben bereit sein, mal einen Tag Strategie-Workshops mit den entsprechenden verantwortlichen Managern zu machen oder aber sich dann vielleicht noch ein Beratungsunternehmen dazu einzuladen und zu sagen, so, dann reflektieren wir einfach mal, ja, die Markt- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens oder wir machen mal lassen das Management eine Trend- und eine Quo Vadis-Studie entwickeln, ne? Also ich arbeite gerade in mehreren Beiräten daran, zu sagen, lass uns mal sagen, wo sehen wir uns im Jahre 2030 oder im Jahre 2035? So, das ist ein großes Projekt, woran das Management im Wesentlichen arbeitet, wo aber zu einem bestimmten Zeitpunkt auch die Eigentümer mit einbezogen werden, ihre Perspektive oder aber auch mit den Ergebnissen aus einer Markt- und Trendanalyse dann gespiegelt bekommen, sodass sie sich über so ein Projekt dann eben auch in eine Kompetenz hinein entwickeln. Und das kann man eben nicht nur einzig und allein die Geschäftsführer machen lassen, weil sonst hat man ein Informations- und Kompetenzgefälle, was auf die Dauer dann eben zu dieser Abhängigkeit, von der ich gerade sprach, führt.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gut, und weiter nachzulesen natürlich in eurem wunderbaren Leitfaden. Und wir gehen
Genau.
über
Vielleicht,
zu,
wenn ich, bevor wir zum Block 12 kommen, ich würde sagen, das Herz einer jeden Familienstrategie und eines jeden Familienmanagements muss neben dem Management des Zusammenhaltes die Strategiefähigkeit, also die Arbeit an der eigenen Kompetenz sein. Wenn ich das nochmal sagen darf, von der Bedeutung her. Ja? Nichts, es bringt nichts, eine tolle Familienverfassung zu haben, wenn dort inkompetente Eigentümer versuchen, unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Also das muss ich mit aller Deutlichkeit sagen. Und da sehe ich die größte Achillesferse für die mittelgroßen bis großen deutschen Familienunternehmen, wo immer seltener die Eigentümer noch im Management zu finden sind, sondern eher in Aufsichtsgremien und hier aus meiner Sicht noch deutlich, deutlich mehr für ihre Kompetenzentwicklung tun können. Deshalb ist es kurz vor Schluss dieses familienstrategischen Rates nochmal eine ganz, ganz entscheidende inhaltliche Auseinandersetzung.
Jetzt muss ich da aber doch dann auch noch mal reinfragen, weil ich meine,
Ja.
gerade das Wort Strategie, ne, das wird ja nun wirklich also sowas von unterschiedlich ausgelegt. Insofern sag doch noch mal zwei, drei Beispiele, woran du dann da ganz genau denkst.
Naja, auf der Unternehmensseite muss ich schon gucken, wohin entwickeln sich meine Märkte, meine Kunden. Gibt es dort Trends? Ja, werden die vielleicht wegdisruptiert? Ja. Gibt es aber auch vielleicht Möglichkeiten? Also ich sag mal, Familienunternehmen, die langlebig sind, zeichnet eine Sache aus, die haben es immer verstanden, Krisen zu ihrem Vorteil zu nutzen. Ja, weil sie dann irgendwann gemerkt haben, Moment mal, mit unserer Fähigkeit könnten wir doch dies und das und jenes machen. Also es gibt sehr, sehr viele Resilienzgeschichten, wie Krisen eigentlich zu einer Stärkung oder Neuentwicklung des Unternehmens geführt haben. Das setzt aber eins voraus, dass die Eigentümer bereit waren, Mut zu beweisen und Geld in die Hand zu nehmen, ja, um da eine entsprechende Entwicklung zu machen. Und das kann ich nicht an externe Dritte delegieren, an Beiräte oder an Geschäftsführer, sondern da muss die Familie selber mit am Tisch sitzen und sagen, okay, weil es ist am Ende des Tages deren Verantwortung und deren Vermögen, um das es da geht. Wir gehen den Schritt, wir machen dies, wir machen jenes. Ja? Und deshalb ist das ein ganz wichtiger Punkt, wo sie systematisch sich einbringen muss und auch den Mitgestaltungsanspruch erhalten muss. Ja, und nicht sagen, ja, das ist uns unbequem, das lassen wir mal die Manager machen. Das ist aus meiner Sicht fatal. Ich rede hier nicht von einer Schattengeschäftsführung, sondern ich spreche davon, wirklich kompetent auf einer Strategiefindung mitzudiskutieren, sich dort einzubringen.
Ja, genau. Okay, gut. Dann Themenfeld 12. Hier geht es jetzt um die Regeln zur Einhaltung und Veränderung von Regeln. Also klar, man kann natürlich vieles festlegen in der Familienverfassung oder was auch immer. Wenn es dann aber niemand mehr liest oder eigentlich auch gar nicht klar ist, was passiert denn, wenn einer sich nicht dran hält, dann ist natürlich schlecht, ne?
Genau. Also vielleicht, das ist sozusagen der schwierige Teil von diesem Kapitel 12. Fangen wir vielleicht mit dem einfachen Teil an. Der erste Punkt ist, es kann ja sein, dass wir jetzt hier denken, die Regel so und so ist klug. Und wir merken aber, irgendwie ist sie nicht klug. Das heißt, man muss mal definieren, alle wie viele Jahre stellen wir eigentlich unsere Familienverfassung und die dort gefundenen Regelungen und Wertedefinitionen auf den Prüfstand. Das ist mal das eine, dass man sagt, systematisch, alle 5 Jahre zum Beispiel, schauen wir uns das als Familie an, passt das noch? Das ist der systematische Erneuerungsprozess. Und was ist denn, wenn wir schon nach einem Jahr merken, hör mal, das geht so gar nicht? Ne? Dann müssen wir doch in irgendeiner Form einen Prozess definieren, wie wir sagen, stopp mal kurz, lass uns mal die bestehende Regel anpassen. Und nicht auf Zuruf, sondern bei mehreren Familien, weit verzweigten Familien, muss das schon irgendeinem Mechanismus folgen. Einer muss sagen, hallo, der Antrag, ich habe hier einen Antrag, dass wir das nochmal machen auf dem nächsten Familientag. Sollten wir bitte das Thema so und so und so und so bitte nochmal definieren, dann muss der angenommen werden. So, das ist sozusagen das relativ Einfache, sozusagen die Regeln und das System, was man da hat, lebendig zu halten. Weil ich habe schon Fälle erlebt, wo dann irgendwelche Vertreter einer Senior-Generation gesagt haben, ja, das reicht doch dann aber auch für 20 Jahre. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, ne? Eine Unternehmensstrategie, die man einmal definiert, die hält doch auch nicht 20 Jahre, sondern die muss man doch immer wieder überprüfen und immer wieder in Frage stellen. Ja? Also das wäre sozusagen der eine Teil. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten von dir angesprochenen Teil. Ja, was machen wir denn? Wir haben jetzt hier definiert, wir möchten nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Wir möchten uns hier nicht mit radikalen politischen Perspektiven in der Öffentlichkeit wiedersehen. Und plötzlich tritt der eine Cousin für irgendeine, nehmen wir jetzt mal wirklich ein dramatisches Beispiel, eine radikale Partei in Erscheinung. Und ja, das Unternehmen leidet da maximal durch, weil das vielleicht sogar ein B2C-Unternehmen ist, wo die Kunden sagen, Moment mal, wenn jemand hier solche Positionen vertritt, dann kaufe ich das Produkt nicht mehr. Und da gab es ja in der letzten Zeit einige Beispiele, wo das passiert ist. So, ja. Und was machen wir dann? Und da ist es ganz wichtig zu sagen, erstmal muss man das Thema ansprechen können. Also Ansprechbarkeit ist eine der wichtigsten Themen, die man da kennt. Ich darf hier einen Regelverstoß adressieren und bin hier nicht ein Verräterschwein oder was auch immer. Das fällt nämlich vielen total schwer. Man ärgert sich lange Zeit und irgendwann platzt einem oder mehreren Leuten dann der Kragen. Also das ist sozusagen schon mal das eine Thema, ansprechen dürfen.
Ja, ganz kurz. Das ist ja aber was Kulturelles. Also sprich, es kann sich ja gar nicht, lässt sich ja gar nicht festlegen. Ne? Sondern das ist ja was sozusagen hinter dem Rücken der Akteure sich dann eben einschleicht. Ob es nun mal eben eine Kultur gibt und diese kulturelle Regel, du bist ein Schwein, wenn du hier irgendwen verrätst, oder ob es die kulturelle Regel gibt, nee, das ist schon in Ordnung. Ja? Genau. Das kann man sich ja nicht aussuchen. Das ist ja das
Problem. Naja, also ich sag mal so, als professionelle Unternehmerfamilie kann man sagen, pass mal auf, wir haben eine offene Fehlerkultur und dazu gehört es eben auch, beobachtete Fehlentwicklungen anzusprechen und zu adressieren. Ne? Weil, ich sag mal so, in einem normalen Kontext, im Taubenzüchterverein, da würde man dann eher sagen, hör mal, was der Vorstand da jetzt wieder von sich gegeben hat, da bin ich nicht mit einverstanden. Auf der nächsten Mitgliederversammlung stellt sich dann einer und sagt, also, ich habe hier mal einen Antrag, so geht das nicht und ich möchte hier nicht mehr solche genderfeindlichen oder was auch immer Reden von unserem Vereinsvorstand hören, da bin ich nicht mit einverstanden. Ich glaube, das ist schon eher möglich. In einem Familienkontext, da ist es dann vielleicht der Onkel oder der Bruder oder der Vater oder so, wo man sich dann zwar ärgert und da hat das eben dann schon auch was mit wiederum Professionalisierung zu tun, zu sagen, nee, Moment, ich möchte auch mal sagen können, solche Aussagen möchte ich hier an der Stelle in unserem Unternehmenskontext nicht hören. Ja, wir sind ja eine professionelle Gemeinschaft und da gehören diese ewig gestrigen, was auch immer, Aussagen einfach nicht mehr hin. Punkt. Ja, also das ist Bestandteil dieses Professionalisierungsschrittes. Mhm. Wichtig ist aber auch, wie geht man dann damit um, wenn es jetzt irgendwie eine schwierige Geschichte ist. Ja, so, also einer tritt irgendwo auf Wahlplakaten auf oder auf Parteireden oder sonst wie. So, dann spricht man es an und dann muss man den Vorfall erstmal aufklären. Und je nachdem, jetzt habe ich gerade ein Extrembeispiel genannt, in vielen Fällen wird relativ schnell von der Person eingesehen, stimmt, verdammt, sorry, ne, ist mir total durchgegangen. Ne? Oder aber nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Wir haben uns committed, hier zweimal im Jahr, 2 Tage Weiterbildung. Man hat das alles gebucht, man kümmert sich drum und die eine Cousine oder der eine Cousin kommt zu dem Next-Gen-Weiterbildungswochenende nicht, sagt ganz kurzfristig lapidar ab und sagt, ja, nö, ich kann jetzt gerade nicht, meine Katze ist schwanger oder was auch immer. Ja, so. Und dann würde man sagen, stopp, wir haben uns so verpflichtet, wenn wir uns auf einen Termin committen, ne, wenn wir da jetzt einen Trainer extra einladen, mit dem wir jetzt hier gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg machen, da kannst du doch nicht einfach kurz vorher absagen, weil es dir gerade nicht passt. Und da muss man das adressieren. Und in vielen Fällen führt das meistens, dass man das erkennt und sagt, ja, stimmt, nee, sorry, gelobe Besserung, wie auch immer. So, jetzt sehen wir aber mal die schwierigen Fälle. Der sagt, ja, ist mir aber egal. Ich fand den Inhalt dieser, der, das wir da geschrieben haben, naja, das, aber ne, so in Ernst nehme ich das nicht. Oder ich habe gemerkt, das ist mit meinem Lebensmodell nicht vereinbar und so. Ihr könnt mich mal. So, also richtig dramatisch, ne? So, was macht man denn dann? Dann geht es natürlich darum zu sagen, okay, dann haben wir hier, gibt keine Einsicht der Person. Und dann muss man als Familiengemeinschaft zusammentreten und sagen, was machen wir jetzt, wenn hier jemand die Gemeinschaft oder das, was wir hier als Familie thematisiert haben, mit Füßen tritt. So, das ist ein ganz heikler Punkt, dass man das dann in der größeren Familiengemeinschaft anspricht, weil dann gibt es ja meistens Eltern, die entweder total überfordert sind und wütend auf ihre Kinder sind oder die sozusagen ihr Junges schützen wollen, ne? Oder so. Also da gibt es so. Und wenn man aber dann, also meistens liegt die Lösung im Gespräch, dass man sagt, pass auf, wir sind absolut dagegen. Ja, wir sprechen ja eine Verwarnung aus. Wenn es natürlich ein ganz dramatisches Thema ist, dann muss man sagen, pass auf, wir erwarten von dir hier in irgendeiner Form eine Heilung des eingetretenen Zustandes. Und wenn das, wenn es keine Einsicht gibt, keine Bereitschaft gibt, sich hier sozusagen das zu korrigieren, dann muss sich die Gemeinschaft überlegen, was machen wir jetzt mit dem Familienmitglied? So ohne weiteres können wir das jetzt nicht durchgehen lassen. Und dann braucht es Konsequenzen. Ne? Und was, und jetzt kommen wir zu dem aller schwierigsten Punkt, und das ist sozusagen so die vorletzte Frage in diesem ganzen Prozess. Was machen wir, wenn ein Familienmitglied sich mehrfach nicht einsichtig zeigt und total gegen den Grundgeist unserer Familienverfassung, unseren Werten und so weiter verstößt? Ne? Das ist der Super-GAU. Weil jetzt sind wir gefordert, eine Konsequenz zu formulieren und durchzuführen, damit das Ding auch wirklich ernst genommen wird. Und gleichzeitig sind unsere Möglichkeiten, hier etwas zu tun, relativ begrenzt. Also zu sagen, den schmeißen wir aus dem Gesellschafterkreis raus oder den laden wir nicht mehr zur Gesellschafterversammlung ein, das geht gar nicht. Das ist juristisch überhaupt nicht haltbar. Ja? Und da muss man jetzt eben genau differenzieren, dass man sagen, na gut, die Eigentümerrechte können wir hier erstmal nicht beschneiden. Was wir aber machen können, ist, dass wir sagen, wir laden dich dann nicht mehr zum Familientag ein. Ja? Also Ausschluss aus bestimmten Aktivitäten der Familie. Ne? In der Hoffnung, dass dieser Ausschluss aus dieser Gemeinschaft in dem Familiengemeinschaftsthema schon einen Wert darstellt, den die Person eigentlich nicht missen möchte. Wenn der das sowieso total egal ist und die sowieso auf Krawall gebürstet ist, dann wird das die nicht treffen, sondern wird die sagen, ja, super, dann muss ich, danke, da tut er mir so einen Gefallen, ich finde das sowieso alles Mist. Ja?
Ja.
So. Also das ist ein ganz schwieriges Thema. Aber in vielen Fällen ist alleine zu sagen, hey, dann bist du nicht mehr dabei, dann wirst du nur noch formell als Gesellschafter gewählt, aber dann bist du in diesen Familienaktivitäten einfach nicht mehr involviert. Und das ist in vielen Fällen schon eine in Anführungsstrichen Strafe genug. Ja, also ich habe ein paar Fälle kennengelernt, wo völlig genervte Eltern einfach gesagt haben, okay, ne, dann bist du nicht mehr beim Familienurlaub, den wir für alle bezahlen, dabei. Ne? Und dann sehen wir dich eben nicht mehr, weil das ist so ein maximaler Affront gegen all das, was uns lieb und heilig ist, dann bist du nicht mehr dabei. So, das ist schon eine sehr, sehr starke Ächtung. So, das führt, wenn man so eine Konsequenz, also einen Ausschluss, einen temporären Ausschluss ausspricht, dann muss man eines machen, und das ist ganz wichtig, wenn man jemanden ausschließt, den man eigentlich ja drin haben will, dann muss man im Moment des Ausschließens sich als Gemeinschaft Gedanken machen, wie holen wir den wieder zurück? Weil sonst ist es ganz schwer, den jemals wieder als vollwertig angesehenes Familienmitglied zu betrachten. Deshalb muss man diese Sache ganz, ganz, ganz vorsichtig und mit Augenmaß betrachten. Ja, und das wird, deshalb ist es auch so schwierig. So, jetzt nehmen wir mal den einen Fall, die Person möchte eigentlich überhaupt nichts mehr mit zu tun haben, ist sowieso ein Außenseiter, irgendwie Cousin dritten Grades und so weiter, hat sich nie in irgendwas engagiert und will eigentlich nur ans Geld. Dann muss man tatsächlich überlegen, zu sagen, komm, lass uns mal über einen Austritt aus dem Eigentümerkreis nachdenken. Wir verhandeln hier mal einen Kaufpreis für die Anteile. Das ist in dem Fall die beste aller Möglichkeiten, dass man jemanden sozusagen dann aus dem Kreis, aus dem Eigentümerkreis rausnimmt, einen vernünftigen Verkaufsprozess einläutet und dann ist der Kreis auch vor weiteren Attacken und Angriffen von dieser Figur sozusagen geschützt. Ja, also das ist dann das totale Zerwürfnis und danach ist dann auch eine Reintegration wahrscheinlich nicht mehr möglich und auch von keinem der handelnden Person in aller Regel gewollt. Ja. So, das ist sozusagen das eine, also rauskaufen, ja. Und dafür hat man ja im Vorfeld auch gewisse Klauseln und Abfindungsprozedere festgelegt. Das hatten wir in Kapitel 5 intensiv besprochen. Genau. So. Im Falle, wenn man die Person rausholt, man will sie aber nicht dauerhaft rausholen, dann ist es eben wichtig, wie kann denn eine Heilung stattfinden, wenn man jetzt immer sagt, pass mal auf, ne, das war jetzt hier so schlimm, wie du dich da auf dem letzten Familientreffen aufgeführt hast, hast wohl zu viel getrunken, aber dann hast du da deine Tante derartig beleidigt und was auch immer, ja. Also ich habe einmal eine Familie kennengelernt, die hat musste auf dem Familientag die Polizei rufen, weil es da wirklich auch zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Familienmitgliedern gekommen ist. Also das war was ganz Dramatisches, ja. Und wie kriegt man das dann wieder geheilt? Und dann muss man eben einen Prozess der Rückkehr und der Versöhnung haben, ja, dass die Figur auch da irgendwie wieder sich als vollwertiges Mitglied dieser Gemeinschaft findet. Und da finde ich es in meiner Erfahrung, das thematisieren wir dann immer, da kommen die Familien auf sehr, sehr spannende Formate. Ich habe mal mit einer Familie gearbeitet, die sehr christlich orientiert sind und die haben dann ein Bibelzitat eingebaut in ihre Verfassung, wo es genau um eine Situation aus der Bibel geht, wo man sozusagen jemanden die Chance gibt, sozusagen sich zu läutern, ja, und haben dann einen Prozess definiert, ne, dass sozusagen alle zusammenkommen und es eine gemeinschaftliche Rückholaktion, sage ich mal, dieses Familienmitgliedes gibt. Ne? Und je nachdem, was da im Vorfeld passiert ist, kann das dann sogar die Familie auch wieder sehr stark versöhnen. Ne? Aber wie gesagt, das ist das Schwierigste aller Themen, die wir jetzt bisher thematisiert haben, weil wenn da einmal was kaputt geht und dort solche Verletzungen entstehen und Uneinsichtigkeiten sind, dann muss man da wirklich ganz, ganz, ganz stark moderativ als Konfliktmanager dann auch arbeiten. Meistens braucht die Familie für sowas dann eine externe Unterstützung. In seltenen Fällen schaffen die das alleine.
Und ich sag mal, es sind jetzt ja Fälle, die du gerade geschildert hast, da könnte man fast sagen, die sind so krass oder so eindeutig, da ist zumindest allen klar, da muss irgendwie gehandelt werden. Ja, noch viel schwieriger, kann ich mir vorstellen, ist es ja mit Verhaltensweisen, die nicht wirklich gut thematisierbar sind. Also, keine Ahnung, da kommt jemand ständig betrunken zu diesen Treffen, ist bekanntermaßen schwerer Alkoholiker und ist mal wieder total blau, ja, und sagt Nick den ganzen Tag nichts. Und das wissen aber auch alle, der ist nur anwesend oder die. So, oder was mache ich, wenn ne, irgendjemand ein bestimmtes Amt übernommen hat und die ganze Familie weiß aber jetzt, dass diese Person gerade in einer privaten Krise steckt und deswegen auch dieses Amt jetzt nicht so richtig ausfüllen kann. Und aber alle sind unzufrieden oder einige sind unzufrieden, einige haben mehr Verständnis, einige haben weniger Verständnis. Nur einfach mal so zwei Beispiele, wo ich sage, da ist es doch wahnsinnig schwer, da überhaupt auch zu einer gemeinsamen Haltung zu kommen als Familie. ne?
Ja,
Und dann
also
überhaupt in
das
der Handlung, ja.
absolut. Also erstmal total richtig. Das sind die Beispiele, die genannt hast, sind gar nicht so selten, ehrlich gesagt.
Nee,
Habe ich
klar.
selber mehrfach schon erlebt.
Kenne ich auch,
Und
genau.
faktisch ist es so, deshalb ist es wichtig, dass man sich dazu committet, dem ansprechbar zu machen. Die Ansprechbarkeit ist eigentlich hier der Schlüssel zum Erfolg. Wenn ich es nicht ansprechen kann, weil es doch ach so schwierig ist und ich traue mich nicht, dann haben wir eigentlich einen Fehler vorher gemacht. Auch in unserem Kapitel 8 haben wir ja das Thema Konfliktkommunikation besprochen. Hier ist es eben ganz, ganz, ganz entscheidend, dass man sagt, pass auf, wenn mir etwas auffällt, ja, dann kann ich das thematisieren. Ne? Und dann ist immer die Frage des Wies. Ist das sozusagen im Vorwurf? Ist das verurteilend? Oder ist dieses Ansprechen eher so besorgniserregend? Moment mal, ich habe den Eindruck, du bist hier irgendwie angetrunken, geht es dir nicht gut, können wir dir irgendwie helfen? Ne? A, im Sinne von Fürsorge, aber B, ganz klar auch im Sinne von Professionalität erhaltend. Ja? Also das ist die Pflicht und da ist es eben so wichtig, dass die Ansprechbarkeit nicht als Affront verbucht wird, sondern die Ansprechbarkeit von Fehlverhalten ist Bestandteil unseres Professionalitätsverständnisses.
Genau.
Das wäre sozusagen ein Teil der Antwort. Ich weiß, dass es die schwierigste aller Aufgaben ist. Und nichtsdestotrotz geht es ohne das nicht. Sonst geht die Familie nämlich über Befindlichkeiten, Verletztheitsgefühle etc. etc. zu Bruch. Weil irgendwann platzt einem der Kragen, kann sagen, das kann doch wohl nicht sein. Der kriegt ja als Familienkümmerer oder als Beirat oder was auch immer auch Geld und der macht gar nichts. Das ist total unprofessionell. Damit bin ich nicht einverstanden. Ja, und dann knallt's.
Genau. Ja, so, das waren die 12 Schritte. So, und jetzt geht ja der Leitfaden, den sprechen wir jetzt nicht noch bis zum Ende komplett durch, aber der geht jetzt noch einige Seiten weiter. Also, liebe Leute, es lohnt sich, lest rein, 40 Seiten. Und aber natürlich gibt's jetzt noch mal so diesen Zirkelschluss. Wir haben es eben auch kurz angesprochen. Es reicht ja nicht, einmal jetzt das alles zu verfassen und dann in den Safe zu legen, sondern es geht ja darum, das zu leben. So, und dafür gibt es eben auch dieses Familienmanagementsystem. Da haben wir vorhin drüber gesprochen. Also einfach, um noch mal klar zu machen, wofür braucht es das ja auch, damit das überhaupt auch wirklich zum gelebten Familienmanagement werden kann.
Genau.
Ja.
Und das ist der wichtige Punkt, dass man sich eben auch systematisch immer sagt, haben wir unsere Ansprüche, die wir uns damals beim Erstellen dieser ganzen Geschichte gegeben haben, haben wir die eigentlich auch sinnvoll erfüllt, ne? Und damit hat man eine Chance, das sozusagen zu thematisieren. Und wie du gerade schon selber gesagt hast, indem ich es thematisiere, bleibt es sozusagen, wird es hinterfragt, wird es angepasst, wird es verändert und bleibt ein lebendes System. Und ist nicht irgendeine Niederschrift von irgendwas, was dann nach 20 Jahren keiner mehr erinnert, dass es das überhaupt noch gibt.
Ja, dann sind wir jetzt am Ende angekommen und ich merke gerade, ich kriege so ein leichtes Trauergefühl.
Stimmt, ich habe auch gerade gedacht, was erzählen wir denn beim nächsten Mal? Da müssen wir uns noch mal Gedanken machen, weil wir haben ja noch viele Dinge bei
Genau.
uns, die wir zur Verfügung stellen. Aber dieses familienstrategische Rad ist jetzt abgearbeitet. Das
Ja.
soll aber nicht das Ende unserer Gespräche bedeuten, hoffe ich zumindest.
Ja, ach, das ist ja schön, dass du das jetzt sagst. Und ich habe jetzt schon gedacht, wir verabschieden uns jetzt und sagen jetzt unseren Hörern und Hörerinnen, das war's. Aber wenn du das natürlich in Aussicht stellst, dass wir noch mal irgendwann weitersprechen können, dann herzlich gerne. Denn ja, ich schätze das wirklich sehr, diese Gespräche mit dir, lieber Tom. Ja, und für heute natürlich herzlichen Dank. Das war wieder hochspannend, sehr, sehr interessant. Vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank und ich freue mich auf die Fortsetzung.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.